Herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Unser Gast hat Produktdesign in Schwäbisch Gmünd studiert. Und dort kam ihr im Rahmen der Bachelorarbeit eine Idee. Eine Idee, die ihr Leben fundamental verändern sollte. 2018 gründete sie ein Startup, das antritt, den Getränkemarkt zu revolutionieren. Wie? Ja, indem es Wasser nur durch die Zugabe von natürlichen Duftstoffen Geschmack einhaucht. Mit großem Erfolg. Inzwischen arbeiten bei AirUp mit Sitz in München mehr als 100 Mitarbeitende. Und sie nennt sich Chief Evangelist. Herzlich willkommen, Lena Jüngst. Lena, Ostern ist gerade vorbei. Was macht denn ein Chief Evangelist?
Ja, ich glaube wahrscheinlich, was alle gerade sonst auch machen. Ich verbringe viel Zeit im Homeoffice vor meinem Rechner, arbeite viel, mache zu wenig Dinge in großen Runden, natürlich so wie jeder andere auch, also soziale Kontakte fehlen mir auch. Ja, genau.
Ja, und ein Evangelist, ich kenne das tatsächlich vor allen Dingen aus dem Neuen Testament, ja. Was ist denn die Rolle eines Chief Evangelisten? Ich glaube, das wissen gar nicht alle unsere Zuhörer.
Ja, ich, um ehrlich zu sein, ich kannte den Titel davor auch nicht. Den hat unser Geschäftsführer Chris Haut mit reingebracht. Mittlerweile finde ich ihn ganz gut, weil der ganz gut beschreibt, was ich mache. Im Endeffekt ist meine Rolle, dass ich, also ich meine, meine Rolle ist auf so drei Standbeinen aufgebaut. Einmal bin ich diejenige, die die Marke mit aufbaut. Dann bin ich für die Produktvision zuständig, also für was passiert mit nach unserem jetzigen Produkt, welche, ja, in welchem Rahmen werden wir neue Produktinnovationen entwickeln. Und die dritte Rolle ist das ganze Thema Corporate Communication. Das heißt, ich bin extrem stark an dem ganzen Thema Kommunikation mit verknüpft und bin stark im ständig unsere Marke, unsere Vision, unseren Purpose kommunizieren und damit, daher kommt dieser Titel.
Also das heißt, du willst die gute Botschaft von AirUp in der Welt verbreiten sozusagen und den Weg sozusagen in eine glorreiche Zukunft aufzeigen. Aber das ist eine schöne Rolle, ha? Und die beneide ich dich richtig.
Ja, ich finde sie auch schön. Ich finde sie tatsächlich auch sehr schön. Macht echt Spaß.
Ja, sag mal, kannst du mir und meinen Zuhörerinnen nochmal genau erklären, welche geniale Idee dir während des Studiums da eigentlich gekommen ist? Und wie war das eigentlich? Kam die irgendwie unter der Dusche oder abends nach der siebten Flasche Rotwein? Oder wie kommt so eine Idee?
Ja, nach der siebten Flasche Rotwein, da ist mit mir nichts mehr anzufangen. Nee, also eigentlich hast du sie schon ganz schön beschrieben. Im Endeffekt, wir haben eine Trinkflasche entwickelt, die Wasser nur über Duft aromatisiert. Hat den Vorteil, dass wenn man aus dieser Flasche trinkt, man denkt, man trinke etwas mit Geschmack, aber durch das System trinkt man tatsächlich nur das reine Wasser. Das heißt, die Geschmackswahrnehmung ist eine Illusion, die über den Duft entsteht, der quasi mit dem Wasser in den Mund kommt. Und dieses ganze System basiert auf einem wissenschaftlichen Phänomen, das sich retronasales Riechen nennt. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, ist aber etwas, was wir, ich glaube, jeder von uns kennt, weil wenn wir normal essen, trinken, dann nehmen wir einen Großteil unseres Geschmacks über die Nase wahr. Und dieser Geschmack entsteht, also der Geschmack, der über die Nase entsteht, der passiert über dieses retronasale Riechen. Das bedeutet eigentlich, dass Aromen während dem Essen, während dem Kauen, während dem Trinken freigesetzt werden, die dann durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen, dort als Geschmack wahrgenommen werden vom Gehirn und dann einfach ausgeatmet werden.
Und also so, es ist auch so, dass wenn ich was esse, also es ist nicht nur der Duft von dem Essen, der dort oben ankommt, sondern auch wenn ich das zerkaue, kommt dann über diesen Zwischenweg vom Mund in den Rachen auch der Geschmack in der Nase an, sozusagen.
Im Endeffekt, die Aromen, die freigesetzt werden, das ist der Duft quasi, der retronasal wahrgenommen wird. Und das ist die neue Erkenntnis, die aus dem neurowissenschaftlichen Bereich kommt. Davor dachte man, also man wusste schon lange, dass Duft eine große Rolle spielt in unserer Geschmackswahrnehmung. Was man aber oder wovon man immer ausgegangen ist, ist, dass man eine Geruchsquelle unter der Nase hat. Also wenn man quasi in irgendetwas reinbeißt, dann hat man, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Orange unter der Nase und während man die Orange im Mund schmeckt, riecht man sie, weil die Orange unter der Nase liegt. Und man dachte immer, man atmet quasi während dem Essen durch die Nase ein. Das stimmt aber gar nicht, sondern eben der Duft oder diese Duftwahrnehmung hat dann erst so eine große Auswirkung auf unsere Geschmackswahrnehmung, wenn sie während dem Kauen eben dieser Duft freigesetzt wird und eigentlich genau den anderen Weg herum ausgeatmet wird. Also wenn quasi der Duft durch den Rachenraum an den Riechrezeptoren vorbei durch die Nase rauswandert. So hat dann auch der Duft wirklich eine ausschlaggebende Wirkung auf unser Geschmacksempfinden. Und diese Erkenntnis hatten wir während dem Studium.
Und weißt du noch genau wann? Also war das so im Unterricht oder also war das so ein Aha-Erlebnis, wo ihr gesagt habt, hey, lass uns das mal ausprobieren mit Getränken? Oder war das so, kam das relativ unspektakulär?
Einmal... wir haben, also das war ein in sich geschlossenes Projekt. Das heißt, wir haben schon nach in dem Bereich nach irgendwie eine Idee gesucht. Wir haben damals unsere Bachelorarbeit geschrieben, also Tim und ich. Ich habe die Idee nicht alleine entwickelt, sondern mit Tim zusammen oder das Produkt zusammen mit Tim entwickelt. Und wir haben damals sehr viel uns mit Neurowissenschaften beschäftigt, weil wir Vorträge gesehen haben, die uns total fasziniert haben. Da ging es darum, wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen und wie man die vielleicht beeinflussen könnte zugunsten der Menschen und was man damit bewirken könnte. Und wir dachten uns, das klingt sehr spannend, wie könnte man da mit einem physischen Produkt ansetzen? Und dann haben wir uns einen Anwendungsbereich gesucht und dann kamen wir so auf das ganze Thema Ernährung und dachten uns, das wäre ein sehr spannender Bereich, weil die Ernährung, also erstens jeden betrifft natürlich und zweitens eine wahnsinnige Auswirkung auf uns als Gesellschaft hat, weil unsere Ernährung sich so dramatisch verändert hat, dass wir eben sehr ungesund uns ernähren und dadurch sehr viele Krankheiten bekommen. Und auf der anderen Seite, weil unser Konsumverhalten, also weil unsere Ernährung auch sehr viel Auswirkungen auf unsere oder auf die Umwelt hat, weil die Verpackungsindustrie und so weiter damit ja zusammenhängt. Und dann dachten wir uns, und dann haben wir uns mit Geschmack beschäftigt, haben das eben rausgefunden, dass da wie Geschmack sich zusammensetzt. Und dann dachten wir uns, das wäre sehr interessant, wenn man Geschmack simulieren könnte, aber auf diese ganzen Zusatzstoffe verzichten könnte. Und dann haben wir sehr rudimentär Prototypen gebaut, haben uns dann einen Raumbedufter bestellt, als wir rausgefunden haben, dass der Duft eben so ausschlaggebend ist und haben dann gesagt, okay, also retronasales Riechen bedeutet, Duft muss in den Mund. Dann haben wir irgendwie einen Strohhalm in diesen Raumbedufter gesteckt und das andere Ende in unseren Mund geführt und versucht gleichzeitig zu trinken. Und festgestellt, es funktioniert. Spiele
bei so Kindergeburtstagen und sowas, ne? Wo man immer die Nase irgendwo reinhalten muss und dann riechen, was es ist. Also das habt ihr dann die ganze Zeit gemacht, ja?
Genau. Und es ist
und dann auch
super
noch durch den Strohhalm. Das ist natürlich echt spannend, ja? Aber ich meine, ich merke das immer so beim Espresso. Da ist ja morgens auch schon, kommt ja die gute Laune eigentlich, bevor ich den trinke, nur vom Duft von der Kaffeemaschine, ne? Also da merkt man auch immer, dass das Duft tatsächlich eine große Auswirkung hat und auch gleich im Gehirn sowas auslöst. Und ich finde die Idee natürlich genial, weil wie du sagst, ich meine, ich glaube, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr sind mehr Menschen an Übergewicht und Folgen von Übergewicht gestorben als an Unterernährung. Die ganzen chronischen Krankheiten, die es wegen Diabetes und Co. gibt, die sind enorm. Ich sehe das auch an meinen Töchtern, die natürlich auch am liebsten so Fanta und irgendwas gezuckerte Limonade trinken. Und da ist das natürlich eine super Idee. Aber wie funktioniert denn das dann genau? Wie sieht jetzt euer Produkt aus? Also das ist eine Wasserflasche und dann? Und vor allen Dingen, kann man das mit allen Düften machen? Weil ich würde mich natürlich sehr für so schwere italienische Rotweine beispielsweise interessieren. Ja? Also das wäre natürlich genial. Also wenn ich da einfach nur Wasser trinken würde und würde meinen, ich trinke so einen schönen tanninhaltigen Wein, das würde natürlich meine Lebensqualität massiv verbessern. Ne?
Ja, das verstehe ich sehr. Also erstmal zu der Frage, wie das Produkt aussieht. Also es ist ein System, also es besteht aus dieser Trinkflasche, aus der Wasserflasche, die sieht jetzt auch nicht wahnsinnig, also unterscheidet sich jetzt nicht maßgeblich von jeder anderen wiederbefüllbaren Wasserflasche aus, außer dass man eben obendrauf die Duftpots stecken kann. Und diese Duftpots, die schauen aus wie so kleine Ringe, in denen ist quasi der Duft gespeichert, könnte man so sagen. Also das sind quasi, ist ein kleines Schwämmchen, auf dem natürliches Aroma drauf geträufelt wird. Also dieses Schwämmchen liegt in diesem Ring drinnen. Und wenn der Ring oben auf der Flasche steckt und man aus der Flasche trinkt, dann saugt man Wasser und Duft an. Mhm. Und dieser Duft gelangt quasi also mit dem Wasser in den Mund und der Duft dann eben löst die Geschmackswahrnehmung aus. Genau, den Duft kann man dann auch an- und ausstellen, also da ist man auch recht flexibel und den Duftring kann man dann eben auch auswechseln, das heißt, man kann dann von innerhalb von Sekunden Geschmacksrichtung wechseln, was auch sehr cool ist, ist normalerweise, wenn man jetzt, ich sag mal, Apfelsaft mit Wasser in seine Flasche reinfüllt, dann muss man die erst austrinken, auswaschen und dann vielleicht was anderes reinfüllen, bis man halt diesen Geschmackswechsel auch hat, also sehr flexibel. Und dann ist so ein Duftring vielleicht auch noch dazu sehr effizient. Also so ein Ring aromatisiert mindestens 5 Liter Wasser. Das bedeutet, und das war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht mehr oder gleich viel Müll produzieren wie die anderen Getränke aus dem Supermarkt. Das heißt, wenn wir so einen kleinen Ring gegenüber mindestens 5 PET Einwegflaschen stellen, dann ist es auch plastikeffizienter. Also wir verbrauchen weniger Plastik und es ist auch leichter und effizienter in der Logistik. Also wir sparen auch CO2 im Transport. So, das zu dem grundsätzlichen System. Und dann, welches Geschmackserlebnis kann man erwarten und was kann man da machen? Also grundsätzlich alles, was man riecht, kann man mit diesem System schmeckbar machen. Das heißt, rein theoretisch könntest du Sommerregen, Bacon, Wein, was auch immer damit schmeckbar machen. Allerdings muss man auch dazu sagen, unser Geschmackssystem ist normalerweise, also ist, sag mal, ungefähr 80% werden über die Nase wahrgenommen und 20% über die Zunge. Über die Zunge nehmen wir die Grund- oder Basisgeschmacksrichtungen wahr, also süß, sauer, salzig, bitter und herzhaft werden über die Zunge wahrgenommen, alles andere findet in der Nase statt. Das heißt, bei einem Wein hat man normalerweise auch so Bitternoten durch den Alkohol. Du spürst auch ein bisschen diese Wärme im Rachenraum. Du hast vielleicht auch ein bisschen Zucker. Also das heißt, du schmeckst Süße auf der Zunge. Diese Komponenten fallen weg. Das heißt, es ist keine 100%ige Imitation einer Geschmacksrichtung. Also eine Cola würdest du nie 100% so hinbekommen, aber das Geschmackserlebnis ist auf jeden Fall aufregend, es ist neu und es ist ungefähr vergleichbar mit so einem Wasser mit Geschmack, also Volvic Touch oder sowas, wo Aroma beigemischt ist, genau.
Aber das heißt, es bieten sich schon manche Aromen mehr und manche weniger an, sozusagen. Und das ist dann so dein Job. Du hockst den ganzen Tag in so einem Labor und machst irgendwie visionäres Duft entdecken oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das würde ich sehr gerne machen, leider nicht. Dafür fehlt mir mein wissenschaftlicher Hintergrund. Also das hat bei uns damals Fabian, der schimpft mir, wenn ich das immer in der Öffentlichkeit sage. Fabian, mein Mitgründer Fabian, hat das mit reingebracht, das Thema. Der hat Lebensmitteltechnologie, Ernährungswissenschaften studiert. Der ist sogar auch gelernter Koch, hat in der Sterneküche gelernt. Also der hat das ganze Thema Lebensmittel und den technologischen Aspekt dahinter auch deutlich besser verstanden und hat damit die Aromaentwicklung von Anfang an getrieben. Mhm. Und es stimmt, also es gibt Aromen, die sich besser für unser System eignen als andere. Es liegt auch tatsächlich an dem Aufbau von einem Aroma. Es gibt unterschiedlich komplexe Aromen. Also zum Beispiel Gurke ist ein sehr einfaches Aroma und Orange ist ein sehr komplexes Aroma, weil unterschiedliche Aromen unterschiedlich viele Bausteine haben. Und wenn ein Aroma viele Bausteine hat, wie Orange, dann kann man jeden einzelnen Baustein falsch dosieren und damit ist der Entwicklungsaufwand deutlich höher. Heißt aber nicht automatisch, dass es nicht geeignet ist für unser System, sondern bloß, dass das in der Entwicklung länger dauert. Genau.
Spannend. Aber ihr haltet euch schon in den Düften bisher an Sachen, die man auch echt essen kann? Oder gibt es da auch so spacige Ideen, dass man irgendwie in Zukunft was ganz anderes trinken kann, was man bisher noch gar nicht essen kann? Weiß nicht, ja, Wüstenaroma oder oder den ja. Duft der Champs-Élysées oder keine Ahnung
was. Ja, das fand ich fände es super spannend, wenn wir das machen könnten, weil natürlich unser System bietet deutlich mehr Spielraum als andere Getränke, weil du auch Dinge schmeckbar machen kannst, die du vielleicht so per se gar nicht konsumieren kannst, weil sie vielleicht gefährlich sind. Manche Leute sind allergisch auf diverse Dinge. Mhm. Also zum Beispiel auch bei uns kann jemand, der auf Apfel allergisch ist, kann Apfelduft genießen ohne Probleme, weil du keinen, weil du eben nichts zu dir nimmst über unser System. Und wie gesagt, ich fände es super cool, wenn wir, weiß ich nicht, Sommerregen, frisch gemähtes Gras, den Duft der Champs-Élysées machen könnten. Aber das Problem ist im Moment, wir sind noch nicht so ein großes Unternehmen, dass wir Düfte auf den Markt bringen können, die dann eventuell nicht gekauft werden, weil das wäre für uns ein zu großes Risiko. Und wir haben festgestellt, dass die Leute die Ideen immer nett finden, aber am Schluss trinken sie dann doch am liebsten die Sachen, die sie aus anderen Getränken kennen.
Also das Vertraute, da ist der Mensch dann doch ein Gewohnheitstier.
Genau.
Ist aber auch eine Erfahrung, die du da schilderst. Ich meine, es ist jetzt ziemlich schnell gegangen, ne? Also vor 3 Jahren habt ihr euch quasi gegründet, habt jetzt schon mehr als 100 Leute im Unternehmen, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, habt ihr euch quasi im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Das ist ja ein ganz schön weiter Weg in kurzer Zeit. Weil was waren da so, wie hast du den erlebt und was waren da so deine Highlights und deine Lowlights? Also was war da besonders aufregend dran und was war besonders anstrengend?
Ui. Das ist eine große Frage. Also erstmal, ja, es ist ein langer Weg. Vor allem, man muss schon auch beachten, wir sind zwar ein großes Gründerteam, aber wir sind alle relativ gleich in die Gründung gestartet. Also wir waren alle frisch aus dem Studium, außer der Fabian. Der hatte schon 2 Jahre Berufserfahrung davor oder 3 oder so. Aber wir sind jetzt nicht alle als erfahrene Manager aus anderen Jobs gekommen und haben dieses Unternehmen gegründet. Das heißt, erstmal egal, was wir gemacht haben, es war neu für uns, es war vielleicht auch überfordernd, es war, war extrem kräftezehrend, natürlich solche Entscheidungen wie baut man überhaupt so einen Hiring-Prozess auf? Auf was müssen wir rechtlich achten? Wie machen wir Gehaltsabrechnungen? Solche Dinge. Also ich meine, all das, was man so als gegeben nimmt, wenn man in einem Unternehmen vielleicht als Angestellter startet oder aber auch als Führungskraft, ich meine, die Dinge mussten wir uns irgendwie erst hart erarbeiten. Also es war krass. Und dann, ich glaube, diese ersten Jahre waren natürlich krass. Erstmal, ich glaube, unsere größte Schwäche und trotzdem auch unsere größte Stärke gleichzeitig ist, dass wir ein so großes und diverses Gründerteam sind. Also da wird man in so Startup-Kreisen erstmal schief angeguckt, wenn man sagt, wir sind zu 4, später waren wir sogar zu 5. Das ist eher ungewöhnlich und das bedeutet auch viel.
Also es ist eigentlich, gibt es da so eine optimale Zahl? Also sagt man normalerweise nur 2 oder 3, damit man sich schneller entscheiden kann oder was ist da so
logisch? Ja, ich glaube so 3 Leute ist, glaube ich, sagt man, ist so eine gute Größe oder 2 Leute ist, glaube ich, sogar gängiger. am Anfang denkt man sich ja auch irgendwie, ich glaube, viele, die so ein Unternehmen starten, denken immer, okay, ich will ganz, ganz wenige Anteile abgeben. Was aber einer unserer Investoren sagt immer, lieber 1% an McDonald's als 100% an einer Pommesbude. Und das stimmt schon auch. Also du musst ja erstmal das Unternehmen aufbauen und dafür brauchst du vor allem Leute, die da 100% ihre Zeit investieren. Das heißt, das ist ein Vorteil, wenn man ein großes Team ist. Aber ja, wenn man auch am Anfang steht, muss man ja wirklich die ganze Zeit Entscheidungen fällen, die auch sehr entscheidend sind, also für den weiteren Weg und die sehr viel definieren. Und da sind mehr Leute natürlich erstmal anstrengender, weil du musst ja immer einen Konsens finden zu viert oder zu fünft und das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn alle unterschiedliche Hintergründe haben, alle unterschiedliche Erwartungen, es noch kein konkretes und formuliertes Ziel gibt und so weiter und so fort. Also das war sehr anstrengend, aber heute profitieren wir wahnsinnig davon, weil wir uns halt deutlich besser aufteilen konnten von Anfang an. Ich glaube, wir sind auch damit etwas professioneller oder schneller professionell geworden als andere Startups, wo man sich dann halt, wenn man zu zweit ist, einer macht Marketing und HR und der andere macht Finance, Logistik und Produkt oder was weiß ich. Da fallen halt viel mehr Themen runter. Bitte?
Dann verzettelt man sich auch schnell mal dann irgendwann, ne? Mit den zunehmenden Aufgaben. Ja.
Genau. Ja, und das waren die anstrengenderen Zeiten, sage ich mal, am Anfang. Aber wir haben dann sehr schnell gemerkt, also wir wussten von Anfang an, wir werden schnell ein Team aufbauen müssen, wenn es klappt. Das heißt, wir haben unsere erste Angestellte war tatsächlich eine HR-Managerin, die Kim, die dann die Onboarding-Prozesse aufgebaut hat. Am Anfang hatten wir natürlich mehr juniore Leute angestellt, weil du bekommst ja auch als Startup einfach auch nicht die total erfahrenen, super professionellen Leute, sondern du bekommst ja die Leute, die vielleicht gerade selber, die an Startups interessiert sind, denen vielleicht das Gehalt auch noch nicht so wichtig ist. Das sind halt meistens eher jüngere Leute. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir brauchen ein starkes Second Level, also wir brauchen auch Experten. Das kam aber dann sehr viel später, das haben wir dann Anfang letzten Jahres angefangen. Und damit sind wir auch deutlich professioneller geworden.
Aber wie war das so am Anfang? Also ihr wart ja auch, ihr kanntet euch alle schon, also das war sozusagen ein Freundeskreis, der sich da zusammengetan hat und irgendwie gesagt hat, wir gründen jetzt eine Firma. Wo habt ihr euch dann die ersten Informationen sozusagen zugezogen? Seid ihr zu IHK gegangen oder habt ihr euch da beraten lassen oder seid ihr dann relativ schnell mit einem Investor in Kontakt gekommen? Also wer hat euch dann so ein bisschen das geholfen, das Company Building zu machen und das Unternehmen professionell aufzubauen?
Gute Frage. Also einmal, wir Investoren tatsächlich, also wir hatten, als wir in diesem ersten Gründerstipendium waren, wussten wir, okay, wir brauchen Geld und wir müssen uns relativ schnell um das Thema Finanzen kümmern, haben nach Investoren gesucht und da haben wir dann, wir haben uns viel mit anderen Startups ausgetauscht. Also wenn ich von Beratern sprechen würde, dann würde ich in der Anfangszeit sagen, waren das einmal unsere Startup-Kollegen, die wir über Ecken und Kanten und irgendwelche Events kennengelernt haben, weil die meistens, das Problem ist in der Phase, es gibt Leute, die aus großen Unternehmen, die dir dann die riesen und sehr professionellen Prozesse in ihren Unternehmen erklären können, die sind aber niemals anwendbar auf die Situation, wenn du in einem Startup bist.
Nee, du musst ja eigentlich jemanden finden, der gerade eben dasselbe Problem hatte, aber hat es jetzt eben schon gelöst. Und das heißt, du kannst dann direkt frisch von seiner Erkenntnis profitieren. So, ne?
Genau. So läuft es. Und das ist tatsächlich auch, was ich jedem anderen Startup nur empfehlen kann. Im Normalfall sollte man sich einfach ein paar Startups anlachen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind und mit denen man sich eng austauschen kann. Und da kann man wahnsinnig voll von profitieren. Und da hatten wir ein paar gute Kontakte und ein paar gute Freunde gefunden, mit denen wir uns austauschen konnten. Und dann eben Investoren. Also wir haben dann In der ersten Finanzierungsrunde sind wir mit Frank Thelen und seinem Team zusammengekommen, Ralf Dümmel und seinem Team und Christoph Miller. Und all diese drei Parteien hatten Expertise in unterschiedlichen Bereichen. Also Freigeist, das Unternehmen von Frank Thelen, hat uns sehr stark beim Unternehmensaufbau geholfen. Die kannten sich viel mit so vertragsrechtlichen Sachen auch aus in Startups, über die man halt so stolpert. DS, also das Unternehmen von Ralf Dümmel, hat uns viel beim Thema Produktion geholfen. Und Christoph Miller kennt die Getränkeindustrie sehr gut. Und das waren so unsere Berater quasi in der Zeit.
Und wie seid ihr an die drei gekommen? Habt ihr euch die selber ausgesucht oder ging das damals über dieses Gründerstipendium, dass ihr da den Zugang zu denen bekommen habt?
Indirekt. Du wirst ja in dieser ersten Zeit, also während dem Gründen, es gibt ja, ich glaube, viel mehr, also es gibt so viel mehr Events, als es tatsächlich Startups gibt für Startups. Also unglaublich. Ja. Du könntest eigentlich die ganze Zeit, wenn du gerade gegründet hast, dich von einem Event zu dem anderen hangeln und nur Bier und trinken und Pizza essen. Ne? Bitte?
Dann kommst du ja gar nicht mehr dazu, dein Unternehmen zu gründen.
Ja, genau, das ist so ein bisschen die Schattenseite davon. Ja. Aber tatsächlich über ein so ein Event haben wir den Investment Manager von Freigeist kennengelernt. Und der hat das Produkt, fand das Produkt faszinierend und cool und hat dann gesagt, hey, wollt ihr das nicht mal unserem Team vorstellen in Bonn? Mhm. Und dann sind wir da hochgefahren, total aufgeregt, es war unser erstes Investorentreffen und haben mit zitternden Knien unser Produkt vorgestellt und dann aber sehr gutes Feedback erhalten. Und Frank hat dann tatsächlich den Kontakt zu Ralf Dümmel hergestellt. Und weil wir dann auch uns sehr offen mit ihnen unterhalten hatten, ja, wo brauchen wir denn noch Unterstützung? Und da war das größte Fragezeichen, war noch hinter dem Thema Produktion. Und dann hat er gesagt, hey, da kenne ich den Ralf, der hat mit seinem Unternehmen schon diverse Produkte auf den Markt gebracht und hergestellt und mit dem solltet ihr euch mal noch unterhalten. Ja, und Christoph Miller hatten wir über unseren fünften dann Mitgründer Simon Nüsch kennengelernt, der davor schon ein anderes Startup hatte, die damals mit dem über ein potenzielles Investment gesprochen hatten. Und so kam diese erste Runde zustande.
Und ja, weil du gesagt hast, es gibt so jede Menge Gründer- und Startup-Events. Gibt es denn eins, was du besonders empfehlen würdest? Oder ist das auch so ein bisschen Zufall, wo man da hinkommt und was sich da ergibt?
Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, am Schluss, es kommt halt immer drauf an, was man daraus macht. Also was ich jedem Gründer oder jeder Gründerin empfehlen kann, ist, lasst euch nicht dazu hinreißen, jedes Event mitzumachen, weil dann kommt ihr wirklich nicht mehr zum Arbeiten, sondern sucht euch die aus, wo ihr wisst, da kommen interessante Investoren vorbei oder da lernt man besonders viele Startups in demselben oder ähnlichen Bereich kennen oder da kann man was ganz super Tolles gewinnen, was man braucht. Also ich würde das nach den Kriterien auswählen und ja.
Also dass man sich vorher erstmal so ein bisschen Gedanken macht, zu welchem Zweck will ich da eigentlich hin und welches Event erfüllt diesen Zweck am besten.
Mhm. Ja.
Und was war jetzt für euch eigentlich so der größte Schritt, um erfolgreich zu sein, in die Lieferkette von den großen, sag ich mal, Handelsriesen reinzukommen? Oder was ist da eigentlich entscheidend, damit so ein Nahrungsmittelanbieter oder ich weiß nicht, wie man das nennt, ein Food-Produkt auch tatsächlich erfolgreich ist?
Das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten kann. Also im ersten Schritt war das Thema Produktion für uns entscheidend, weil es ja doch auch ein sehr, also an sich ist die Idee es ist keine Raketenwissenschaft, also es ist kein Motor, den wir da gebaut haben. Aber dennoch ist es komplex genug, dass man es nicht ohne weiteres produzieren könnte. Also wir haben für unsere Pots, das ist eine neue Apfel, also das ist ein ganz eigenes Produkt, sowas gibt es nichts Vergleichbares. Das heißt, wir mussten Maschinen ganz eigen dafür entwickeln. Und das war für uns so der erste große Schritt, um es überhaupt auf den Markt zu schaffen. Und der erste Milestone, sage ich mal. Später, ich glaube, ein großer Schlüssel zum Erfolg, aber da habe ich vielleicht auch eine spezielle Sicht drauf, ist das ganze Thema Markenaufbau. Also auch vor allem, wir haben ja eine sehr junge Zielgruppe, die sehr präsent ist online. Und da muss man sich schon sehr genau überlegen, wie man diese Leute von dem eigenen Produkt überzeugen will und wie man sich da präsentieren will. Und wir haben letztes Jahr also 2020 im Sommer ungefähr, sind wir mit unserem Rebranding, haben wir das Rebranding gelauncht und das war sehr erfolgreich. Also ganz neue Kommunikation gefahren. Und ich glaube, ein großer Vorteil noch in den letzten Jahren war, dass wir, und das war eine strategische Entscheidung auch, die wir am Anfang, ich glaube, falsch gesehen haben. Wir haben am Anfang unser Produkt auf jeden Kanal, den wir auch nur bekommen haben, den wir akquirieren konnten, unser Produkt verkauft. Also von, weiß ich nicht, wir waren in jedem Handel, wo wir eine Aktion fahren durften, also ich weiß nicht, von Baumärkten bis hin zu Sportfachhandel bis, weiß ich nicht, Supermärkten, Discountern, aber auch irgendwelchen anderen Märkten. Wir haben über Drittanbieter auch online unser Produkt verkauft, Amazon und so weiter. Aber was wir extrem vernachlässigt haben, unser eigener Webshop. Und irgendwann haben wir gemerkt, naja, eigentlich stecken wir viel mehr Aufwand in diese anderen Kanäle, wo wir immer natürlich Abgaben zahlen müssen, wo wir keine hundertprozentige Kontrolle über unseren Preis, über unsere Positionierung und so weiter haben. Und haben da irgendwann den Switch gemacht, dass wir unseren Webshop gut und sauber aufgebaut haben. Das war auch nicht der Fall von Anfang an. Und dann auch wirklich Daten generieren konnten, die uns weitergebracht haben. Also dann auch erstmal das erste Mal erfahren haben, wer ist denn unser Kunde? Was machen die? Für was interessiert
das?
Ist ja spannend.
Das heißt also so Persona-Entwicklung, wie man das so schön nennt, sich Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich der typische Kunde aus? Das kam bei euch dann erst so im zweiten Schritt, jetzt eigentlich mit der Positionierung.
Ja, also ich meine, klar, am Anfang, wir haben schon Annahmen getroffen, wir haben auch gesagt, ja, und so. Aber diese waren so wischiwaschi, sage ich mal, weil wir uns halt dachten, ja, am Schluss wäre es ja für jeden perfekt geeignet. Ich meine, sich da zu fokussieren, ist immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben schon damals gesagt, okay, es ist wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe. Wir haben sie dann ganz grob zwischen, ich glaube, 18 und 40 Jahre. Aber über unsere Verkaufskanäle, die wir hatten, also wir haben unser Produkt ja auch im Handel verkauft und online, dachten wir uns, wenn wir im Supermarkt stehen, müssen wir für die 18-jährige Lifestyle-fokussierte Kundin attraktiv sein, aber auch für Erna Müller aus Hinterdupfing, die halt vielleicht, weiß ich nicht, schon über 60 ist. Und somit haben wir ein sehr generisches Branding und eine sehr generische Positionierung gehabt. Wir wollten am Anfang einfach mal attraktiv für jedermann sein und haben dann erst quasi im zweiten Schritt, als wir diese Daten hatten über unseren Webshop, uns auf eine Zielgruppe fokussiert.
Und das hat euch wirklich weitergebracht dann jetzt auch?
Ja, 100%. Also wir haben dann die Zielgruppe sehr stark eingegrenzt. Wir haben dann gesagt, zwischen Gen Z und Millennials wollen wir hauptsächlich adressieren, haben dann aber auch, also nicht nur jetzt vom Alter, sondern haben halt dann auch irgendwie unsere Kommunikation tatsächlich darauf angepasst, unser Auftreten darauf angepasst und mittlerweile ist unsere Zielgruppe sogar noch jünger, also zwischen 18 und 25 ist unsere größte Käufergruppe gerade und wir vermuten, das kriegen wir über unsere Daten leider nicht raus, aber dass wir sogar unter 18 eine sehr breite Käufergruppe oder Kunden auf jeden Fall haben. Ob die uns kaufen, wahrscheinlich eher nicht, aber dann Eltern.
Das sind so Influencer für euch.
Ja, genau. Ja.
Ja, spannend. Und ich meine, ich finde es ja echt beeindruckend, wie schnell ihr gerade auch im letzten Jahr gewachsen seid. Jetzt war ja letztes Jahr auch noch ein Jahr mit massiven Einschränkungen, Corona-bedingt, Social Distancing. Wie habt ihr das empfunden? War das sehr schwierig? War Corona für euch auch eine Herausforderung? Und auf was muss man da achten, wenn man so schnell seine Firma so stark vergrößert?
Ja, erstmal ehrlich gesagt, also Corona war natürlich ein Einschnitt. Erstmal waren alle, dachten sich, oh Scheiße, jetzt verändert sich alles. Tatsächlich aber hat sich das bei uns wahnsinnig schnell eingependelt. Ich war überrascht, wie schnell sich das eingependelt hat. Also wir hatten dann wir haben im ersten Schritt gesagt, okay, Homeoffice muss jetzt sein. Das heißt, alle Meetings wurden digital abgehalten. Wir hatten aber zum Glück schon die Struktur dafür. Wir haben Teams genutzt. Wir nutzen Asana als Projektmanagement-Tool. Wir arbeiten in eine Cloud. Also wir hatten die Strukturen schon zum Glück vorher da. Tim sei Dank, der auch das ganze Thema IT immer vorangetrieben hat. Und dann dieser Wechsel ins Homeoffice, ich fand es wahnsinnig effizient. Also ich fand es wahnsinnig effizienzsteigernd. Da sind nicht alle bei mir, also beziehungsweise am Anfang waren da nicht alle bei mir, aber ich fand es, also ich hatte das Gefühl, wir sind um 50% effizienter geworden, weil nichts mehr so zwischen den Zeilen hängen geblieben ist. Man dokumentiert viel mehr, man hat viel mehr, man arbeitet viel stärker mit den Tools, es geht viel weniger verloren, man wird viel weniger gestört. Also ich fand es sehr, sehr, fand es sehr produktiv, diese Zeit. Aber was natürlich schon fehlt, sind soziale Kontakte. Und das merkt man jetzt langsam, dass die Leute ungeduldig werden und alle irgendwie wieder zurück ins Büro wollen. Und ja, wenn man
Aber es
sich
ist spannend,
ganz.
was du sagst. Also, weil ich habe auch den Eindruck, dass man natürlich gezwungen wird, sehr präzise zu sein und sich echt zu konzentrieren. Es gibt nicht so viel Gruppendynamik außenrum, die dich irgendwie ablenkt und wo andere Störfaktoren irgendwie reinkommen. Andererseits muss man, glaube ich, auch sehr präzise sein, weil so im Büro, da erschließen sich viele Leute auch aus dem Kontext mal was, die schnappen mal was auf und dann interpretieren die und kriegen sie so mit, ah ja, das geht wohl in die Richtung. Das ist natürlich, wenn du im Homeoffice sitzt, überhaupt nicht der Fall. Und gerade, glaube ich, auch wenn man so neue Leute kennenlernt, die man dann einstellen will, da ist natürlich auch, geht es ja auch um so ein Gespür für das Soziale. Also, was waren da so Erkenntnisse von dir? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr so präzise in der Aufgabenteilung wart? Weil ich meine, gerade wenn du 50% der Leute onboarden musst, musst du denen ja auch sehr schnell klar machen, worum es geht. Habt ihr das alles virtuell schon und sagt, hier, lest mal nach, in Asana kannst du alles nachlesen, danach gibt es keine Fragen mehr, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, auch da, wir haben, vielleicht das habe ich vorher ausgelassen, wir haben Anfang letzten Jahres einen weiteren Geschäftsführer eingestellt, Christian Haut. Der hat davor schon diverse Unternehmen in so einem Wachstumsprozess begleitet. Und der hat schon damals, als er angefangen hat, das war noch vor Corona, gesagt, wir brauchen wie ein internes Wikipedia für alle Prozesse und für alle Erkenntnisse, die er gerade generiert. Dafür haben wir uns eine Guru-Lizenz geholt. Guru ist ja einfach so ein Dokumentationstool. Also das ist halt wie eine Ordnerstruktur, wo jeder Karten schreiben kann zu bestimmten Prozessen, da kann man Präsentationen reinziehen und so weiter und so fort. Das heißt, das Wichtigste ist in Guru. Und vielleicht des Weiteren, wir haben sehr stark an unserer Transparenz gearbeitet. Das heißt, uns ist es wahnsinnig wichtig, als Unternehmen extrem transparent mit Daten umzugehen, mit allen wichtigen. Ja, also jeder hat Zugang zu allen wichtigen Datenpunkten. Jeder muss weiß Bescheid, was vor sich geht. Das heißt, wir haben viel Zeit in Meetingstrukturen, in Freigabe von Daten, in dieses Guru, in dieses Wiki, in diese Wiki-Plattform gesetzt, damit dieser Flurfunk nicht mehr stattfinden muss, damit alle Bescheid wissen. was gemacht wird. Und jetzt hat auch noch deutlich stärker, was wir machen, ist, dass wir versuchen, auch die Dinge, die nicht remote funktionieren, zum Beispiel in unserer Produktentwicklung. Wir haben 3D-Drucker, die bedient werden müssen und wo du dann auch irgendwo vor Ort sein musst, um diese Modelle zu bewerten und so. Haben jetzt zum Beispiel, Tim ist gerade dabei, VR-Brillen. Hat jetzt VR-Brillen gekauft und am Schluss soll jeder, der in der Produktentwicklung ist, so eine VR-Brille zu Hause haben, damit man auch Modelle in einem dreidimensionalen Raum betrachten kann und damit vielleicht schneller dieses, du wirst Prototyping damit nie ersetzen können, aber zumindest kannst du die Modelle schneller bewerten. Also wir haben da sehr viel umstrukturiert und gleichzeitig aber hat es auch viele Türen für uns geöffnet. Also wir haben dann sehr schnell geschalten, haben gesagt, okay, wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit nicht mehr ins Büro gehen. Wir sind davon nicht abhängig. Außerdem ist es nicht gerade ganz okay so. Vielleicht belassen wir das auch in Zukunft so, dass die Leute von zu Hause immer arbeiten können, wann auch immer sie wollen. Und damit können wir auch ganz andere Leute nochmal rekrutieren. Also wir haben angefangen, dann auch Leute einzustellen aus England, Indien, Kanada. Wir haben jetzt ein wirklich sehr bunt gemischtes Team, haben dann die Unternehmenssprache auf Englisch angepasst.
Wie sind eure Erfahrungen jetzt damit? Also, dass ihr jetzt auch global hired und quasi dann wirklich ein virtuelles Unternehmen seid?
Wahnsinnig gut. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Also wir haben, natürlich ist die Auswahl damit viel größer. Ich meine, München ist im Normalfall ja schon eine Stadt, die ist recht attraktiv, aber es gibt so viele attraktive Unternehmen in München und so viele Startups und so viele andere Unternehmen, dass es da schon schwierig wird, in bestimmten Bereichen Leute zu finden. Das heißt, wenn man da seinen Radius ausweitet, das kann einen sehr großen Vorteil mit sich bringen und gleichzeitig finde ich auch, dass du dann nochmal ganz anderen Input bekommst. Mhm. Also andere Kulturen, andere Arbeitsweisen. Ich meine, das bringt sehr viel, finde ich. Und nochmal ganz neue Ansichtsweisen, die da reinkommen.
Und gibt es da so bestimmte Führungsinstrumente, wo du sagen würdest, die setzt ihr ein, die sind hilfreich? Also arbeitet ihr zum Beispiel mit OKRs oder wie sorgt ihr zum Beispiel dafür, dass klar ist, wer was zu tun hat, wie ihr die Prioritäten setzt, wie irgendwie die Arbeit auch im Unternehmen effektiv verteilt wird?
Ja, wir haben, das ist gerade ehrlich gesagt noch so ein bisschen Work in Progress, also wo wir gerade an der Stelle waren, wir haben Anfang 2020 haben wir sehr stark noch, ich sag mal, eigentlich schon Taktiken vorgegeben. Also gesagt, okay, wir werden in dem Jahr so und so viel Geschmacksrichtungen auf den Markt bringen. Wir werden die und die Produkte angehen. Wir werden die und die Märkte erschließen, ohne dass wir aber schon zu allen Themen, die volle Übersicht hatten, weil das ging ja gar nicht. Wir haben diese Themen noch nicht vorbereitet, aber wir mussten gewisse Ziele definieren, damit wir ungefähre Richtungen vorgeben, damit wir irgendwie vorankommen mit den vielen Leuten, die dazukommen. Mhm. Was wir jetzt gerade machen, ist versuchen, dass wir als Exec-Team, das ist im Endeffekt wir Gründer plus Chris, also das ist der andere Geschäftsführer noch, der dazugekommen ist. Wir werden eine viel offenere Strategie vorgeben für die nächsten 3 Jahre und das Team darunter wird eigentlich die Taktiken von sich aus erarbeiten, weil am Schluss sollte ja unser Ziel sein, dass diese Experten, die wir jetzt mit reingeholt haben, auch wirklich den Freiraum bekommen, um ihre Expertise einzubringen. Und da arbeiten wir gerade mit KPIs. Aber wie das genaue System am Schluss aussehen wird, das wissen wir gerade noch nicht. Da sind wir noch gerade in der Evaluierungsphase.
In der Findungsphase, ne? Aber das ist ja auch, ich meine, wenn man so ein Abenteuer erlebt wie ihr, ist es ja auch immer so ein bisschen eine Expedition, wo man auch mit Unsicherheit und Ungewissheit umgehen können muss, weil man ja einfach nicht weiß, was passiert. Du wusstest ja wahrscheinlich vor 3 Jahren auch nicht, dass du in 3 Jahren da sein wirst, wo du jetzt gerade eben bist. Wie gehst du mit dieser Ungewissheit um? Macht dir das eher Spaß oder belastet dich das auch manchmal?
Ich habe damit kein Problem, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn man aus dem kreativen Bereich kommt, kann man in so einen leeren Raum ganz gut reinarbeiten. Man kann Dinge für sich strukturieren und da Lösungen zu finden. Das macht mir tatsächlich nicht viel aus. Und ich bin auch jemand, der nicht so risikoavers ist. Ich brauche nicht so viel Sicherheit. Also tatsächlich macht mir das nicht so viel zu schaffen. Trotzdem ist es natürlich manchmal anstrengend, weil wahnsinnig viel aufeinander kommt und man halt sich immer denkt, oh, jetzt hat man gerade mit dem einen Projekt angefangen, jetzt könnte ich eigentlich gerade mit 10 weiteren loslegen. Also das heißt, ich habe irgendwann erkannt, dass das Priorisieren das Wichtigste ist, also zu sagen, okay, das ist Prio 1, Prio 2 und Prio 3 und ab Prio 4 arbeite ich gerade nicht dran, weil sonst wäre ich nicht fertig. Genau, das ist so meine größte Erkenntnis aus der Zeit, wenn es eine gibt, die mich...
Naja, ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige Erkenntnis. Also meine Erkenntnis aus den Unternehmen, die ich so täglich sehen kann, ist, dass Priorisierung tatsächlich mit die größte Kunst ist. Ne? Das ist einfach wahnsinnig schwer, weil man sammelt so viel Informationen ständig aus dem Umfeld und hat, ja, ist sich nie sicher, was ist jetzt gerade wichtig, was ist nicht wichtig, was könnte ein Hinweis sein auf eine Entwicklung, die irgendeinen extremen Impact hat. Und da sich einigermaßen treu zu bleiben und so eine Richtung vorzugeben, das ist schon... das ist eine Kunst. Da kann man, glaube ich, da lernt man nie aus, sage ich jetzt mal.
Ja, yeah,
das ist Lena, was bedeutet für dich eigentlich Leadership? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
Ja, was bedeutet für mich Leadership? Das ist natürlich ein großes Wort. Also, ich finde wichtig, dass wenn man in der Leadership, in einer Führungsposition arbeitet, dass man strategisch denkt. Also, dass man immer daran denkt, wie man Prozesse aufsetzen kann, die skalierbar sind. Das ist auf jeden Fall in unserer jetzigen Situation die ausschlaggebende Fähigkeit, weil alles, was wir gerade erarbeiten, muss skalierbar sein. Und damit, wenn man, das heißt, man muss ganz stark auch Prozesse hinterfragen, ganz stark langfristig vor allem auch denken, vielleicht auch visionär denken, auch mal Dinge neu ausprobieren und sich das trauen. Also das ist für mich so die Kerneigenschaft. Und dann finde ich es vor allem jetzt zu Remote-Zeiten sehr wichtig, dass man klar kommunizieren kann. Das ist auch, glaube ich, was wohl, da gibt es auch keinen einen richtigen Weg. Aber dass man irgendwie eine Beziehung zu dem Team aufbaut, dass man Ziele vorgeben kann, ohne dass man nur für Verwirrung sorgt, sondern dass man eine gewisse Richtung vorgeben kann. Und dann finde ich es noch wichtig, dass man dem Team genug Freiraum gibt. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man als Manager oder als Führungsposition auch wirklich die Expertise, die Talente, die Kenntnisse der Leute auch wirklich ihren Freiraum gibt und die auch wirklich nutzen kann, das Potenzial ausschöpft und nicht so ein Top-Down-Approach fährt, sondern
ein
auch...
Ein Micromanager, der sagt, hier, ich habe dir deine To-Dos für heute schon mal im
Detail. Genau. Ja. Nee, und ich würde es so machen und so und so.
Ja.
Ganz nette Ideen, aber ich würde es anders machen.
Viele von solchen Führungskräften halten sich ja für sehr fürsorglich oder die sagen, ich bin ja nur eine coachende Führungskraft. Ich sage ja dem anderen immer, wer es machen kann. Das ist dann immer das Problem mit Eigenbild und Fremdbild, so, ja. Aber hast du da irgendein Vorbild, also irgendjemand, der dich besonders inspiriert, wenn es um so Führungsaufgaben geht?
Um ehrlich zu sein, also ich werde die Frage tatsächlich öfter gestellt und mir fällt immer nie so wirklich eine Person ein, wo ich sagen würde, oh, alles, was diese Person macht, finde ich total toll. Also ich beziehe meine Inspirationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, um ehrlich zu sein. Ich war ja auch sehr seit meinem Studium, ich war überhaupt nicht mental in dieser ganzen Wirtschaftswelt. Das heißt, ganz viele Vorbilder, die ich bis dato hatte, kommen eigentlich eher aus dem Kreativbereich und da ganz unterschiedlich. Da finde ich dann vielleicht eher die Arbeit, die sie machen, total toll. Das heißt, eigentlich habe ich kein konkretes Vorbild. Und ich finde das auch manchmal gar nicht so schlecht, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute viel zu oft nach links und rechts gucken und sich genau Dinge genauso machen wollen, wie es andere Personen schon davor machen. Aber ich finde, man sollte schon immer mal hinterfragen, ob was man gerade tut, auch wirklich Sinn macht oder ob man es nicht vielleicht ein bisschen abändern könnte, damit es noch sinnvoller wird oder noch sinnstiftender wird. Und genau. Dementsprechend greife ich mir aus unterschiedlichen Bereichen immer so ein paar Inspirationen raus, aber
plus mit. Du machst es wie mit den Geruchsstoffen, oder? Du kombinierst viele spannende Elemente zu einem neuen Ganzen. Das ist super. Yeah. Und worauf freust du dich am meisten, wenn du an die nächsten Jahre denkst?
Oh, ich freue mich, gerade freue ich mich auf diese ganzen Aufgaben, die ich bearbeiten darf. Das klingt jetzt so ein bisschen, ich meine, das ist alles harte Arbeit, aber das sind, also jetzt auch das Thema Produktvision oder Markenstrategie, das sind Themen, die ich nie so hätte machen können in der freien Wirtschaft. Also wenn ich jetzt irgendwie nach dem Studium in ein Unternehmen gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich dafür 30 Jahre gebraucht, um an die Stelle zu kommen und so frei und so konzeptionell und so strategisch arbeiten zu dürfen. Und das freut mich gerade wahnsinnig und ich habe da total Bock drauf. Und ich finde es auch schön, dass ich da gerade sehr stark, und das war am Anfang nicht der Fall, weil man halt sehr, sehr von Deadlines und Geld irgendwie getrieben wurde, dass wir jetzt mehr Freiraum haben, auch unsere Ideale, unsere Werte einzubringen. Und da freue ich mich, dass wir in Zukunft weitere Produkte vielleicht entwickeln, die einerseits attraktiv für den Konsumenten sind und wirklich convenient und, weiß ich nicht, ein Erlebnis bieten und auf der anderen Seite doch auch die Konsequenzen auf Umwelt und Gesundheit in Betracht nehmen. Und da bin ich gespannt, was noch geht.
Also das heißt aber, das Thema so Nachhaltigkeit, Gesundheit ist für dich schon ein ganz wichtiger Wert in dem, was du tust.
Ja, ich glaube, vielleicht sogar noch wichtiger für mich persönlich ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, weil ich einfach sehe, glaube und ich ich glaube, da bleibt für keinen vielleicht auch, ja, ich glaube, es ist einfach so klar, dass wir uns da ganz neu strukturieren müssen und ganz neu denken müssen. Und ja, ich meine, ich bin auch noch nicht so alt. Ich weiß, dass das in Zukunft, ich habe da auch tatsächlich ein bisschen Schiss vor, wie sich da Dinge ändern. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht ein bisschen was besser machen kann als vorherige Unternehmer und Unternehmerinnen. Aber es ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Also das dann auch wirklich Realität werden zu lassen und da den totalen Überblick drüber zu haben, wie was läuft und so, ist schwierig, aber ein Versuch wert.
Und was machst du, wenn du mal nicht Chief Evangelist bist? Also gibt es für dich auch sowas wie Freizeit noch?
Ja, finde ich auch ganz wichtig. Also in den ersten Jahren ehrlicherweise wenig, mittlerweile wieder mehr. Und ich freue mich, dass ich mir jetzt immer meine Wochenenden komplett frei halten kann und mein Ding machen kann. Und freue mich, wenn ich meine ganzen Freunde sehe, Aperol Spritz trinke, zeichne oder Skifahren gehe oder Radeln oder was auch immer, alles Mögliche. Bin da ganz.
Aperol Spritz auch bald als Air ab, oder? Das wäre jetzt nochmal eigentlich ideal, ne?
Ja. Ich bin da auch schon mit ein paar Kolleginnen vor allem, die werden da auch sofort fit zu haben. Bis jetzt noch nicht, aber vielleicht bald.
Wir reden jetzt schon fast eine Stunde, Wahnsinn, aber ich muss sagen, es ist so spannend, dir zuzuhören und ich muss dir da auch ein großes Kompliment machen. Also dafür, dass du noch nicht so viel Erfahrung hast, kannst du unglaublich viele spannende Dinge einfach teilen. Und ich finde das ja einfach wirklich beeindruckend, wie ganzheitlich du auch den Job und deine Rolle als Unternehmerin siehst, wie ja auch eben versucht, wirklich verantwortlich zu halten und trotzdem die Dinge auch ja, systematisch aufzubauen und nicht in so einer idealistischen Bubble da irgendwie so stecken zu bleiben, sondern die Dinge zu kombinieren. Also danke dafür. Ich habe jetzt viel gelernt in der Stunde, die ich mit dir reden durfte. Das finde ich ja immer für mich einen großen Gegenwert. Du weißt, dass auch viele, gerade so junge Menschen zu unseren Hörern gehören, Leute, die so jetzt vor der Entscheidung stehen, was sie mit ihrem Leben anfangen, wie sie ihre Karriere gestalten. Was wäre denn so der eine Tipp, den du denen so zum Abschluss mitgeben würdest? Gibt es so ein Motto, ein Thema, wo du sagst, das ist so meine Message als Chief Evangelist?
Ui, forderst du mich jetzt nochmal zum Schluss sehr
ja,
stark.
Ja klar, zum Schluss musst du nochmal alles geben.
Also ich würde sagen, erstens traut euch, was habt ihr zu verlieren? In Deutschland hat man immer irgendwie ein gewisses Auffangnetz und man bereut es nur, wenn man es nicht gemacht hat. Also würde ich auf jeden Fall sagen, macht's. Und dann im zweiten Schritt sucht euch das richtige Team zusammen. Also das habe ich tatsächlich in meiner Erfahrung gelernt. Es ist wahnsinnig wichtig, mit wem man das aufzieht und wie committed die Leute sind, ob die genauso Bock drauf haben, welche Werte die Leute haben und welche Bereiche sie vor allem abdecken. Weil alleine, würde ich behaupten, wird es schwierig. Auch wenn man ein totales Multitalent ist, glaube ich, dass es dann an einer oder anderen Stelle vielleicht hakt. Genau, also sucht euch die richtigen Leute zusammen und dann macht's.
Dann einfach machen, ne? Just do it. Lena, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich könnte mich jetzt noch Stunden mit dir unterhalten, aber irgendwann muss man auch mal Schluss machen. Am besten dann, wenn es am schönsten ist. Also, ich wünsche dir was. Vielen Dank.
Danke, Sebastian. Hat mich gefreut.